Deutschlandfunk Kultur heute.
Auf die Situation, in der Institutionen, vor allem aber Menschen seit fast einem Jahr stecken, die mit und von der Kultur leben, darauf weisen wir an dieser Stelle mindestens ebenso lang hin. Meist auf Grundlage einzelner Beispiele. Nun gibt es aber zum ersten Mal so etwas wie eine Kulturbilanz für das erste Corona-Jahr, das Jahr 2020. Und das nicht allein für Deutschland, sondern Tourneen, Filme, Ausstellungen überschreiten Grenzen, gleich für die ganze EU. In deren 28 Mitgliedstaaten leben rund 7,6 Millionen Menschen von der Kultur. Dieser Sektor liegt damit in Europa noch vor der Telekommunikations-, der Hightech-, der Pharma- und sogar der Automobilindustrie. Kultur ist schon deshalb auch ein enormer Wirtschaftsfaktor, vor allem natürlich für all jene, die von ihr leben wollen und müssen. Was die Pandemiesituation für sie bedeutet, das hat nun die Studie Rebuilding Europe untersucht. Die kulturelle und kreative Wirtschaft vor und nach der Covid-19-Krise lautet der Untertitel. 22 europäische Organisationen, die Urheberrechte und Tantiemen verwalten und honorieren, waren an dieser Studie beteiligt. In Deutschland unter anderem auch die GEMA, die die Nutzungsrechte von mehr als 74.000 Komponistinnen, Textdichterinnen und MusikverlegerInnen verwaltet. Der Komponist Matthias Hornschuh ist Mitglied des Aufsichtsrats dieser Organisation und ihn habe ich heute Nachmittag gefragt, was Rebuilding Europe denn zur Lage der Kultur ergeben hat?
Naja, die Studie zeigt schon auf, dass wir in einer, ich glaube, für die Öffentlichkeit unerwartet dramatischen Situation uns befinden. Man kriegt ja mit, dass die Künstlerinnen und Künstler da draußen sich lauthals und laufend beschweren. Und ich glaube, vielen ist nicht klar, dass das ernst zu nehmen ist. Wir haben eine Situation, in der dem gesamten Veranstaltungsbereich, das heißt allem, wo Präsenz sozusagen notwendig ist, um es durchführen zu können, komplett der Stecker gezogen worden ist. Und das heißt, dass alle, die als Interpreten auf Bühnen gehen, ob das SchauspielerInnen oder vorlesende SchriftstellerInnen oder eben auch der gesamte Bereich der Musik ist, dass die alle vor genullten Einkommenssituationen stehen. Und das heißt konkret, dass die gesamten Veranstaltungen, die nicht stattfinden, auch nicht lizenziert werden. Und das heißt, in einem nachgelagerten Schritt ist es so, dass die Autorinnen und Autoren aller Inhalte, die auf die Bühnen gebracht worden wären in dem vergangenen Jahr und in dem laufenden Jahr, jetzt plötzlich vor einer Situation stellen, wo sie keine Einnahmen erwirtschaften konnten über den Live-Betrieb. Und das ist das, was die Öffentlichkeit halt gar nicht sieht.
Und das lässt sich auch sehr konkret jetzt mit dieser Studie quantifizieren.
Das lässt sich in Zahlen fassen, ja.
Minus 200 Milliarden Euro 2020 ja. Im Vergleich zu 2019. Das ist ein Minus von 31%, ein größeres Minus als beispielsweise in der Tourismusbranche
genau. Oder
in der so viel gepriesenen Automobilbranche.
Ja.
Was bedeutet das konkret? Hören Sie von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt Transferleistungen, Sozialleistungen beziehen, oder reicht das aus, was man versucht, an Kompensation zu zahlen?
Nein, also man muss sehr deutlich sagen, dass das absolut überhaupt nicht reicht, was hier passiert, und zwar auf mehreren Ebenen. Ich glaube, man muss ein kleines bisschen ausholen. Wir haben ja hier das Thema Kultur im Raum stehen, eng verbunden mit dem Bereich Medien, und beides sind Landeshoheiten in unserem föderalen System. Das heißt, der Bund hat eigentlich nur koordinierende Aufgaben an der Stelle, aber wir bewegen uns gleichzeitig in durch den Bund koordinierten faktischen Arbeitsverboten sozusagen. Das heißt, in dem Moment, wo die gesamte Veranstaltungsbranche lahmgelegt wird, haben wir jetzt die Situation, dass keiner bereit ist, die vollständige Verantwortung zu übernehmen. Und tatsächlich müssen wir feststellen, dass nach einem Dreivierteljahr dieser Krise bei vielen Betroffenen bislang keine Hilfe angekommen ist. Deswegen ist es ja auch so, dass wir im Moment bundeseinheitliche Lösungen fordern und nicht mehr uns darauf vertrösten lassen wollen, dass im Föderalismus die Bundesländer für Kultur zuständig seien. Denn wir haben es hier nicht mit Kulturförderung zu tun, sondern wir haben es hier mit dem sozialversicherungsrechtlichen Status quo einer sterbenden Branche zu tun, wo die KünstlerInnen und wo aber auch die gesamten administrativen Umfelder von Toningenieuren, Tontechnikern, Stagehands, Roadies, Bookern, Kuratoren absolut vor dem Ausstehen. Wir wissen nicht mehr, ob es überhaupt noch die ganzen Spielstätten und Locations geben wird, in denen Veranstaltungen stattfinden können, wenn wir aus der Krise rauskommen. Und vor allem wissen wir jetzt auch schon, dass, wie ich schon sagte, über den Tantiemenverlust für einen Teil der Branche die Krise jetzt erst beginnt, weil nämlich die Ausschüttungsproblematik dann ab dem Folgejahr jeweils erst greift.
Und wir reden europaweit von 7,6 Millionen Menschen. Wir reden von einer Branche, die größer ist als die der Telekommunikation, Hightech, Pharma oder Automobilindustrie. Leitet die Studie, über die wir hier sprechen, Forderungen ab? Gibt es, eine haben Sie gerade schon genannt, für Deutschland, aber insgesamt Forderungen?
Es gibt drei wesentliche Bereiche, in denen die Forderungen angesiedelt sind. Ich werde die kurz vorstellen in der Reihenfolge, in der sie in der Studie aufgeführt sind. Nämlich zunächst mal geht es um massive öffentliche Finanzspritzen für den Sektor. Da geht es um das Überleben dieser Branche. Dann geht es um zweitens einen soliden Rechtsrahmen, also Stichwort Urheberrecht. Wir müssen endlich in eine Situation kommen, wo unsere Arbeit in dem Moment, wo sie genutzt wird, auch zu einer Vergütung führt. Und zwar zu einer einklagbaren. Diese Situation haben wir noch nicht, weil nämlich in den europäischen Nationalstaaten überwiegend die EU-Urheberrechtsrichtlinie aus dem Jahr 2019 noch nicht in Geltung gebracht worden ist, insbesondere auch nicht in Deutschland. Und schließlich geht es um den Punkt 3 der Forderungen, der ist überschrieben mit dem Begriff der Soft Power. Und das verweist auf die sogenannte Doppeldefinition oder den Doppelcharakter kultureller Güter. Wir haben es ja bei kulturellen Gütern definitionsgemäß damit zu tun, dass sie immer Güter eines Marktes, aber zugleich auch der Kultur an sich sind. Und darauf verweist die Forderung 3, man solle die Softpower der Kultur nutzen, um den gesellschaftlichen Fortschritt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt anschließend mehr zu stärken. Und damit ist auch die Forderung verbunden, die Expertinnen und Experten aus der Kultur in die Verwaltung der Kultur mit einzubinden.
Sie haben gesprochen, Herr Hornschuh, von einer sterbenden Branche. Das ist ein starkes Wort. Ja. Wie viel Zeit ist denn Ihrer Meinung nach noch, bis wir den Deckel am Sarg zumachen müssten?
Wir haben keine Zeit mehr. Das muss man leider mittlerweile sehr deutlich sagen. Ich habe heute noch mit einer Bundestagsabgeordneten aus dem Kulturbereich gesprochen, die sagte, wir bemühen uns an der Stelle und an der Stelle und da hakt es. Und das Ding ist, wir können uns nicht mehr leisten, länger zu warten. Und ich habe monatelang meinen Kolleginnen und Kollegen zu erklären versucht, dass die Verwaltung genauso überfordert ist von der Situation wie wir, dass da auch Menschen sind, die im Lockdown sind, die Familien haben und Angst. Tatsache ist aber, wir können auf Dauer nicht mehr akzeptieren, dass uns nicht geholfen wird und dass ständig Verantwortungen in andere Bereiche abgeschoben werden. Wir können nicht mehr akzeptieren, dass der Bund sagt, es seien Kulturbefindlichkeiten und die müssten halt die Länder lösen, sondern wir brauchen jetzt einfach Lösungen, weil, wie wir aus Studien zum Beispiel in Berlin wissen, mittlerweile ein Viertel bis ein Drittel der professionellen Musikerinnen und Musiker überlegt, den Beruf aufzugeben. Und das sind Personen, die nicht einfach nur für sich selbst wirtschaften, sondern natürlich ernähren die Familien und vor allem beschäftigen die auch immer noch andere Personen in ihrem Umfeld. Die beschäftigen den Musikalienhandel, den Notenhandel, die unterrichten, die sind günstige Lehrkräfte an Musikschulen und so. Das heißt, wir haben es hier mit Systemzusammenhängen zu tun, die wirklich in Frage gestellt sind. Und wir können nicht mehr länger akzeptieren, dass auf Bundesebene zumal immer wieder unterstellt wird, Kultur müsse man ja nicht ernsthaft wie Wirtschaft behandeln. Wir sind ein Wirtschaftsfaktor. Noch dazu sind wir auch Kultur, aber das war schon immer so. Das könnte man doch irgendwann mal verstanden haben.
Wenn wir jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz vom Wirtschaftsfaktor Kultur und vom Lebensmittel, vor allen Dingen für die dort tätigen Menschen, zur Kultur selbst kommen. Was bedeutet das für Sie selbst, die augenblickliche Situation? Sie sind Komponist. Wenn nicht mehr aufgeführt wird, wird dann auch nicht mehr komponiert?
Also es ist für mich so, dass ich glücklicherweise im letzten Jahr einen zusätzlichen Auftrag reinbekommen habe, mit dem ich zu Jahresbeginn nicht gerechnet habe, der mich gerettet hat. Es ist aber so, dass aus meinem Umfeld, ich weiß, dass viele Komponisten, die im Film- oder im Hörspielbereich unterwegs sind, dass sie das Problem hatten, dass Filmproduktionen gar nicht zu Ende geführt wurden, dass Filme also nicht fertiggestellt wurden. Insofern kam der Auftrag erstmal gar nicht an. Wenn aber ein Auftrag nicht fertiggestellt wird, dann beginnt auch das Spiel mit dem Tantiemenverdienst plötzlich wackelig zu werden und dann sind wir bei der GEMA. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass in einer Studie, das ist eine andere Studie, die Musikwirtschaftsstudie aus dem Dezember des letzten Jahres, die zeigt, dass im Moment 77% der Gesamteinkünfte von Musikautoren in Deutschland von der GEMA kommen. Das macht so ein bisschen deutlich, was für ein abstraktes Geschäftsmodell das ist und wie hochbrisant die Situation in dem Moment ist, wo die GEMA mit anderen Verwertungsgesellschaften laut darauf hinweisen muss, dass die Einkünfte zusammenbrechen. Das bedeutet nämlich, dass wir einen Rattenschwanz von notwendigen systemischen Folgen vor uns sehen.
Sagt Matthias Hornschuh, Komponist und Mitglied im Aufsichtsrat der Urheberrechtsverwertungsgesellschaft GEMA. Über 200 Milliarden Euro Umsatzminus in der Kultur europaweit im Jahr 2020 und über die Folgen.